Ja, bevor wir zum Material kommen, zwei Dinge vorweg. Erstens Evaluation. Erfreulicherweise hat es also den meisten, jedenfalls soweit sie an der Evaluation teilgenommen haben, relativ gut gefallen. Das freut mich. Es gab natürlich trotzdem kritische Anmerkungen. Ich liste mal die, die sich am meisten wiederholt haben, auf oder die, die am klarsten sind. Also einmal werden kritisiert Überschneidungen mit BFS. Gut, ich würde sagen, also ich könnte jetzt so Dinge sagen, wie wir versuchen, das stärker auseinanderzuhalten, aber das ist natürlich völlig müde, weil wir den Kurs jetzt zum letzten Mal halten. Ich hatte selber nicht den Eindruck, muss ich sagen, dass es so fürchterlich viele Überschneidungen gab. Natürlich haben wir die Turing-Maschine nochmal definieren müssen und wir haben einmal einen Clash gehabt bei NP-Reduktion, glaube ich. Nicht? Ansonsten wäre mir jetzt gar nicht so richtig klar, wie viele Überschneidungen wir da hatten. Ich koordiniere mich natürlich durchaus mit Herrn Wanka, mit dem ich mich gut verstehe. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da völlig nebeneinander herarbeiten. Dann wird darum gebeten, wenn ich an der Tafel was korrigiere, was ich ja nun gelegentlich mal tue, dass ich dann stärker darauf hinweise, damit die Leute, die irgendwie noch mit dem Abschreiben hinterherhecheln, das jetzt in ihre Mitschrift einarbeiten können. Ja, gut. Also sowieso bitte ich darum, wenn jemand mit dem Nachschreiben nicht nachkommt, ja, also auch in so einer großen Veranstaltung hier bitte brüllen. Ja? Also es soll nicht so sein, dass ich irgendwie an der Tafel irgendwie schon drei Tafeln weiter bin als Sie mit dem Abschreiben. Ja? Dann muss da bitte unterbrochen werden. Das gilt auch noch für den Rest des Semesters. Nicht? So lang ist er nicht mehr, aber nicht? Also wenn Sie mit dem Abschreiben nicht nachkommen, bitte Bescheid sagen. Umgekehrt wurde merkwürdigerweise angeregt, ich sollte effizienter Tafel wischen, indem ich mehrere Tafeln auf einmal wische. Das würde ich also lieber nicht tun. In meinen radikaleren Momenten behaupte ich, am Anfang der Vorlesung sollte die Tafel vollgeschrieben sein, damit man am Anfang schon Wischpausen hat. Ja, dann wird beklagt, es würde zu viel bewiesen. Daran kann ich in diesem Kurs wie auch in zukünftigen nichts ändern. Also ich bemühe mich, auch Anwendungen natürlich zu zeigen, nicht? Und es müssen aber die zentralen Statements, die müssen natürlich voll bewiesen werden und es ist auch eins der Dinge, die Sie hier lernen sollen, wie das geht, da das ja relativ wenig in Ihrem Studium stattfindet. Das ist natürlich gleichzeitig der Grund, warum das vielen nicht so leicht vonstatten geht, aber irgendwann muss man es mal machen. Es wird angeregt, Nummern an Sätzen anzubringen. Das hatte ich auch im letzten Mal schon. Also das letzte Mal hat das jemand gesagt und ich habe es daraufhin gemacht. Den Effekt fand ich insgesamt nicht gut. Es ist mir also zu unspontan. Ich weiß selber nicht mehr, wie die Sätze irgendwie im Zweifelsfalle irgendwann mal nummeriert waren, wenn ich darauf zurückverweisen will. Ich bin eben nicht LaTeX. Ich bemühe mich, Sätzen sprechende Namen zu geben. Die fallen mir dann später wieder ein und die finden Sie vielleicht auch wieder. Wie ist das mit der allgemeinen Sichtweise? Ist das also weit verbreitet, dass die Leute gerne statt Namen Nummern an den Sätzen hätten? Da drüben kommt ein Ja. Ja, gut, das sind zwei. Wer kommt mit den Namen der Sätze gut klar? Das sind die meisten, würde ich sagen. Also das gefällt mir persönlich wesentlich besser, zumal ich also irgendwie, wenn ich was einschiebe oder sowas, ich kann ja nicht wie LaTeX dann umnummerieren oder so, nicht? Also wenn ich mal im Satz keine sprechenden Namen gebe, dann sagen Sie doch mal Bescheid, dann denke ich mir einen aus. Also die Sätze, die heute kommen, haben alle Namen. Ja, das ist so das, was mir auffiel. Sind noch weitere Dinge, die Sie gerne besprechen würden? Ich kann ja bis zum Ende des Semesters auf ein, zwei Sachen sogar noch eingehen. Anregungen? Nichts weiter. Gut. Ja, da. Also, es wurde sogar schon gefragt, ob ich die Evaluation online stelle. Also, die Evaluation ist so, dass ich sie im Prinzip online stellen könnte, außer dass in den Kommentaren überall Sätze drinstehen wie besser als Glolob. Es geht insofern also nur eingeschränkt. Ich bemühe mich, ob ich das Ding mal minus die Kommentare online stellen kann. Die Kommentare selber, soweit sie interessant sind, habe ich Ihnen eben wiedergegeben. Ja, das heißt, es hängt dann an meiner Geschicklichkeit mit der Manipulation von PDFs. Also es ist insgesamt so zur Orientierung, bewegt sich alles so im Bereich gute zwei, so ungefähr. Ja. Na, noch.
Also das Evaluationsportal der FSI, das hat auch eine Möglichkeit, sie zu submitten, sodass dann die Kommentare rauskommen.
Oh, spitze, dann stelle ich das also der FSI zur Verfügung. Ja, gut.
Wenn das funktioniert, aber jemand anderes damit tun muss, ist die andere Frage.
Wenn was? Wenn. Okay, ja, dann das heißt also, okay, dann ist die Antwort also, wir stellen das über die FSI zur Verfügung. Also die Kommentare sind meistens so, dass man die nicht zur Verfügung stehen kann, weil also immer 3, 4 Unflätige dabei sind und das steht dann ja also wirklich weltweit verfügbar online da, das kann man nicht machen. Gut. Ja, das würde ich dann als Überleitung nehmen zu einem weiteren Anliegen und zwar sind das die im nächsten Semester angebotenen Wahlpflichtkurse des Lehrstuhls 8. Alle Wahlpflichtkurse, die ich jetzt erwähne, stehen im Prinzip Bachelor- und Masterstudenten offen. Keiner dieser Kurse bewegt sich im Bereich dieser Vorlesungen, die ja sich im A-Bereich der theoretischen Informatik bewegt. Also wie Ihnen bekannt ist oder nicht bekannt ist, zerfällt die theoretische Informatik in zwei Lager, A und B. A ist Algorithmen und Komplexität und B ist Logik und Semantik. Ich selbst bin B. Insofern ist also auch alles, was unser Lehrstuhl an Wahlpflichtveranstaltungen anbietet, B. Das heißt, da finden ganz andere Dinge statt, als Sie hier sehen, wenn Ihnen das hier womöglich zwar präsentationsmäßig, aber nicht inhaltlich gefallen hat, wie ich gelegentlich lesen durfte. Also, wir fangen mal an. Also, wir bieten an ein Praktikum Wissensrepräsentation, das ist also verwendbar als Bachelor-Praktikum. Wir wenden da Wissensrepräsentation an auf die Implementierung klinischer Leitlinien. Klinische Leitlinien sind lange komplizierte Dokumente, die Ärzten sagen, welche Krankheit sie wie behandeln sollen. Es ist vielfach nachgewiesenermaßen der Fall, dass die Behandlungsqualität stark steigt, wenn man sich an die Leitlinie hält. Dennoch halten sich die wenigsten Ärzte an die Leitlinien. Warum? Weil die Leitlinien lang und kompliziert sind und irgendwo rechts hinten im Schrank steht, während der Arzt am Patientenbett steht. Es ist deswegen ein langstehendes Interesse daran, Leitlinien zu implementieren, in dem Sinne, dass man also dem Arzt Ratschläge erteilt auf Grundlage der Leitlinie in automatischer Form, sodass er nicht nachschlagen muss. Das verlangt nach formalisierter Wissensrepräsentation, das heißt, man muss den Inhalt der Leitlinie in computerlesbarer Form niederschreiben. Das tut man zum Beispiel in Gestalt einer Ontologie. Das heißt, wer Glolob gehört hat, das dürften hier alle sein, der hat also ein bisschen was an logischen Grundlagen, die ihn dazu befähigen, die etwas ausdrucksstärkeren Logiken, die man dann in der formalen Wissensrepräsentation verwendet, zu verstehen. Das machen wir im Rahmen des Kurses als Einführung, das müssen Sie nicht unbedingt vorher können. Wir würden uns wahrscheinlich im Rahmen einer laufenden Zusammenarbeit mit einer Klinik dabei auf Leitlinien aus dem Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie stürzen. Wenn sich das nicht ganz materialisiert, machen wir stattdessen Brustkrebsleitlinie S3. So, das ist also das Erste. Dann Ontologien im Semantic Web, das ist eine Vorlesung, die zu den Ontologiesprachen, die zum Beispiel in solchen Anwendungen verwendet werden, den theoretischen Hintergrund liefert, also Metatheorie davon macht, die unter anderem sich damit beschäftigt, wie funktionieren denn die Algorithmen, die diese sehr hochgezüchteten Ontologie-Reasoner verwenden, so Fact++, Palet, solche Dinge, nicht wie funktioniert das einfach eigentlich, wie kriege ich also einen Computer dazu, für eine exprimharte Logik auszurechnen, welche Schlüsse da korrekt sind. Das wäre also eine 4-stündige Vorlesung. Dann formale Methoden der Softwaretechnik. Da geht es also darum, wie verifiziere ich Programme auf ihre Korrektheit, beziehungsweise wie schreibe ich überhaupt erstmal hin, was korrektes Funktionieren eines Programms ist. Das zerfällt im Wesentlichen in zwei Teile. Einmal Verifikation sequenzieller Programme, also Programme, die irgendwie loslaufen, dann aufhören und ein Ergebnis zurückliefern. Da gibt es also einen Bereich von Formalismen, die für sowas geeignet sind. Da verwenden wir automatische Tools, müssen wir ein bisschen noch gucken, welches. Letztes Mal haben wir verwendet Daphne, das ist also ein Tool von Microsoft Research. Hat seine Vorteile und seine Nachteile. Vorteil, es funktioniert relativ gut, Nachteil, es ist proprietär. Gibt es Alternativen zu, aber müssen wir eben noch gucken. Und zum anderen reaktive Verifikation, das heißt, ich verifiziere Programme, die nicht irgendwann fertig sind und ein Ergebnis zurückliefern, sondern die dauernd laufen und mit mir interagieren sollen, sowas wie ein Betriebssystem oder ein Geldautomat und solche Dinge. Dazu gibt es dann eben andere Formalismen, die dafür geeignet sind, typischerweise Model Checking über Temporallogiken, das heißt also konkret die Tools, die hier wahrscheinlich anstehen sind. Einmal Daphne für sequenzielle Verifikation und NewSMV als Model Checker für reaktive Verifikation. Dann. Algebra der Programmierung. Es ist eine Methode aus Gleichungsspezifikationen von Programmen, die zunächst mal nicht ausführbar sind, durch sukzessive Transformation ausführbare Programme herzuleiten. Das Ganze dient uns außerdem als leichtgewichtige Einführung in die Kategorientheorie, die im B-Bereich der theoretischen Informatik eine relativ zentrale Rolle spielt. Dann logische Grundlagen von Datenbanken. Ja, Sie fragen sich, was haben Datenbanken mit Logik zu tun? Antwort: jede Menge. Eine Datenbank ist letztlich nichts anderes als ein Modell von Logik erster Stufe und eine SQL-Abfrage ist nichts anderes als eine Formel in Logik erster Stufe. Und insofern ist also Theorie von Datenbanken von gewisser Warte aus gesehen nichts anderes als endliche Modelltheorie von Logik erster Stufe, wie Sie sie aus GloLab kennen. Das heißt, hier werden dann konkret von Herrn Littag da die Grundlagen der endlichen Modelltheorie in Anwendung eben auf Datenbanken erläutert. Da kommen dann auch so Dinge zur Sprache wie jetzt außerhalb Logik erster Stufe wie XPath und solche Sachen, die also XML-Abfragesprachen zugrunde liegen. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, fehlt noch eine sechste, das ist, ach ja, genau. Seminar Curry-Howard-Korrespondenz, also ein Seminar verwendbar, ich glaube, auch für Bachelor und Master. Alle Kurse, die ich hier angebe, sind für Bachelor und Master geeignet. Wenn Sie Masterstudenten kennen, die noch was zu tun suchen, die sind da auch willkommen. Ja, Curry-Howard-Korrespondenz ist nun was also dem Mann auf der Straße üblicherweise nicht bekannt ist. Das ist eine Entsprechung zwischen logischen Aussagen und Typen in einer Programmiersprache. Also wenn Sie zum Beispiel Haskell kennen, da gibt es einen Funktionstyp, nicht? Sowas wie Typ der Funktionen von A nach B. Und das sieht doch irgendwie aus wie eine Implikation, A impliziert B. Und man kann in der Tat eine Entsprechung herstellen, in der Typen und Aussagen dasselbe sind. Ein Typ ist dann etwas, in dem Terme leben. Ein Term kann ich sehen als einen Beweis. Und ein Typ ist dann wahr, wenn er bewohnt ist. Das heißt, wenn es einen Term gibt, der diesen Typ hat, dann kann ich eben die Aussage beweisen. Und wenn ich dann zum Beispiel hier einen Bewohner dieses Typs habe, eine Funktion von A nach B, die macht mir dann aus jedem Bewohner von A einen Bewohner von B. Nicht? Mit anderen Worten, eine Implikation ist dann wahr, wenn ich jeden Beweis von A in einen Beweis von B transformieren kann. Nicht? Und das lässt sich auf andere Konnektive auch ausdehnen und auch ziemlich weit auf kompliziertere Logiken. Nicht? Also ein ganz weites Forschungsfeld, letztlich Curry-Howard-Korrespondenz, eben nach den Erfindern benannt. Der Curry, der da vorkommt, ist der, nach dem auch Haskell benannt ist. Der hieß nämlich Haskell B. Curry. Ja, gut, das ist also die vollständige Liste. Wer noch weitere Fragen hat, kann wahlweise mich oder andere Mitglieder des Lehrstuhls fragen. Ich habe jetzt nicht, also wäre natürlich nicht alleine hier, ja, das macht der Lehrstuhl 8 mit seiner gesamten Personalkraft. Sie können sich auch das Poster angucken, was wir an mehreren Stellen aufgehängt haben, und wir haben das auch schon auf den Lehrstuhlseiten, und wir sind als Theoretiker rattenstolz, dass Sie also sich vor unser Poster stellen können und mit Ihrem Smartphone den QR-Code scannen, den da drauf ist, und dann also direkt auf unsere Lehrstuhlseiten kommen. So, ja, das also zum Thema. Ja, vielen Dank. Gut, also das zum Thema Ansagen. Sind dazu Fragen? Gut. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit dem Thema Hierarchiesätze. So, Sie erinnern sich vom letzten Mal, dass ich also in der letzten Viertelstunde bewiesen hatte, den Zeithierarchiesatz. So, den beweisen wir jetzt nicht nochmal, aber wir schreiben noch eine Variante hin. Das ist eine Variante mit stärkeren Voraussetzungen, stärkerer Konklusion und leicht komplizierterem Beweis. Daher also jetzt dieser Nachschub. Die Voraussetzungen sind am Anfang dieselbe wie für den ursprünglichen Zeithierarchiesatz. Ich habe also zwei Funktionen, f und g, beide zeitkonstruierbar. Also Komplexitätsschranken. Und jetzt habe ich eine stärkere Voraussetzung als letztes Mal. Ich verlange, dass f von n klein o von g von n ist. Das heißt also, echt langsamer wächst als g. Und ich bekomme dann eine stärkere Konklusion. Und zwar bekomme ich, anders als letztes Mal, wo hier Time von f von n stand, was dann echt enthalten war in, irgendwo stand hier, glaube ich, letztes Mal ein Quadrat, müsste ich nachschlagen, wo stand das Quadrat? Achso. Ja, letztlich ist die Voraussetzung gar nicht wirklich stärker, indem hier letztes Mal zwar groß O, aber hier Quadrat stand. Insofern stimmt, also die Voraussetzung ist sogar schwächer als die vom letzten Mal. Also es ist einfach nur eine Verbesserung. Also die Voraussetzung ist schwächer und die Konklusion ist stärker. Stärker in dem Sinne, dass hier also nicht mehr f von n steht, sondern O von f von n, also etwas deutlich Größeres. Also das sind hier alle Probleme, die nicht nur in Zeit von f von n lösbar sind, sondern die womöglich um einen konstanten Faktor langsamer lösbar sind. Und obwohl ich mir diesen konstanten Faktor mehr Langsamkeit gönne, schaffe ich es immer noch nicht, alle Probleme von hier rechts zu lösen. Ja, Beweis. Beweis nur per Diff gegenüber dem vorigen Beweis. Ja, was ändert sich? Nicht? Im Prinzip ist das ja fast dieselbe Aussage, nicht? Bis auf eben diese Tatsache, dass ich hier links das O nochmal habe, also den konstanten Faktor. So. So, ich definiere jetzt also in den Beweis, D analog wie letztes Mal, das heißt als eine diagonalisierende Turing-Maschine, die im Wesentlichen die durch den Input kodierte Turing-Maschine auf diesen Input anwendet, deswegen Diagonalisierung, und dann die Antwort umdreht, vorausgesetzt, das ist dann die Feinheit, nicht? Vorausgesetzt, dass das Ganze innerhalb einer bestimmten Zeitschranke terminiert. Und die Zeitschranke, die ich ansetze, ist g von n. Achso, jetzt habe ich ein Quadrat vergessen. Da. So, Entschuldigung. So, rechts kommt ein Quadrat hin. So, das war eine Änderung. Ja, ich habe den Satz eben geändert. Also ich habe eben noch ein Quadrat auf die rechte Seite geschrieben. So, wenn ich das mit Zeitschranke g von n mache, dann sofort habe ich hier innerhalb von D Selbstinterpretation, also universelle Turing-Maschine, die mir einen quadratischen Blow-up in der Zeit liefert. Das heißt, insgesamt bekomme ich also durch D ein Problem, was in Zeit gn Quadrat läuft. Ich simuliere für gn Schritte und brauche aber größenordnungsmäßig quadratisch so viel Zeit, also O von gn Quadrat. So, da war eine Zwischenfrage. Ach, das ist nicht O von, achso, Entschuldigung, das muss hier innen hin, nicht? Also größenordnungsmäßig gn Quadrat. Unten dann auch, ja. Dann müsste man sich jetzt mal stark überlegen, ob man das Quadrat nicht sogar rausziehen darf aus dem O. Ich glaube, das darf man. Ja, nicht? Denn ich kann ja aus einer Konstante die Wurzel ziehen und es ist immer noch eine Konstante. Gut. So, das ist also die eine leichte Änderung. Also ich habe jetzt ein Problem, das ich hier auf der rechten Seite drin habe. Ja, also ich kann das in Zeit O von gn Quadrat lösen. Ich bin also hier. Ich muss zeigen, dass ich das nicht links bekomme. Und da habe ich jetzt das leise Problem, dass diese Konstante, die hier drin hängt, ja sehr groß sein könnte. Nicht? Das heißt, ich weiß noch nicht, dass dadurch, dass ich hier Zeitschranke gn ansetze, hier wirklich eine Turing-Maschine, die in dieser Zeit läuft, innerhalb dieser Zeitschranke schon terminiert. Vielleicht braucht die ja 500 Millionen mal f von n. Nicht? Und wenn, auch wenn ich dann im Prinzip asymptotisch unterhalb von gn Quadrat bleibe, kann es ja sein, dass ich am Anfang deutlich drüber bin. So, und da muss ich jetzt Folgendes ausnutzen. Ich unterstelle ja für Zwecke eines Widerspruchs, dass ich eine Turing-Maschine hätte, die in der Zeitschranke links läuft, das heißt in diesem Fall Konstante mal f von n, das ist ja das, was mit O von f von n gemeint ist. Ja, es läuft, das Ding läuft in Konstante mal f von n und ich muss das zum Widerspruch führen, also annehmend, dass das Ding eben AD löst. Ja, also zu mit nicht? Also zu einer solchen Maschine, annehmend, dass die AD löst. So, und da nehmen wir uns jetzt, wählen wir einen Input, der groß genug ist. Was heißt das? Also erstens wollten wir ja einen Input haben, der eben diese Maschine kodiert und zweitens wollen wir aber, dass die Laufzeit von m für diesen Input kleiner gleich g ist, sodass diese Turing-Maschine innerhalb dieser Zeitschranke hier terminiert. So, weil f klein o von g von n ist, weiß ich, dass also g von n irgendwann jede Konstante mal f überschießt. Das heißt, wenn ich also x nur lang genug mache, erreiche ich irgendwann das hier. Die Frage ist, warum kriege ich immer noch das hier hin? Nun, das ist eine Annahme, die wir am Anfang gemacht haben. Jede Turing-Maschine hat beliebig große Repräsentationen, indem ich zum Beispiel irgendwelche sinnlosen Kommentare in den Code schreibe oder sowas. Ja? Nicht? Also dieses x, eine beliebig große Repräsentation von m, die existiert nach einer Annahme, die wir eingangs über die Codierung von Turing-Maschinen gemacht haben. So, und daraus bekommen wir den Widerspruch wie oben, nicht? Also dann nicht, terminiert also für ein solches x terminiert mx auf x innerhalb der Zeitschranke gn und die Antwort wird umgedreht. Das heißt, es kann nicht der Fall sein, dass mad entscheidet. So, gut, warum jetzt diesen ganzen Tanz, um nochmal da vorne dieses Groß O reinzukriegen? Nun, weil wir das brauchen, um jetzt aus dieser sehr lokalen Hierarchie, die also innerhalb praktisch zum Beispiel der polynomiellen Zeit abläuft. Ja? Also ich habe jetzt innerhalb von P-Time habe ich jetzt eine Hierarchie, ja, die also mir sagt, okay, ich habe immer so eine Lücke, ne? Also jedes Mal, wenn ich, was weiß ich, ungefähr quadriere den Aufwand an Zeit, dann bekomme ich also mehr Berechnungskraft dazu. Wir interessieren uns eben aber auch dafür, wie das eben in unserer Globalhierarchie aussieht, also in unseren gröberen Komplexitätsklassen. Und wir bekommen jetzt Folgendes. Also als Korrelat P ist echt enthalten in X-Time. Das heißt, es gibt Probleme, die können wir in exponentieller Zeit lösen, aber nicht in polynomieller Zeit. Das ist relativ erstaunlich im Gegensatz dazu, dass wir ja nicht die Bohne wissen über das Verhältnis zwischen P und NP. Ja, und der Eindruck, den man hat, ist ja eher, dass also NP ungefähr so ist wie X-Time, als dass NP ungefähr so ist wie P. Nicht? Denn wenn ich satt löse zum Beispiel, also wenn ich wirklich einen vollständigen Algorithmus für satt angeben will, ja, dann habe ich nichts Besseres irgendwie im Moment in der Hand, als wirklich gnadenlos alle Belegungen der Variablen durchzuprobieren. Ich kann da irgendwie geschickte Suchstrategien draufsetzen, das ist das, was letztlich ein Satzsolver tut, aber am Ende des Tages führt also nichts dran vorbei, als exponentiell viele Belegungen auszuprobieren. Das heißt also, Algorithmen für NP-Probleme, denn wenn sie wirklich vollständig sein sollen, die laufen letztlich in X-Time. Und wenn ich aber wirklich weiß, dass ich ein extrem vollständiges Problem habe, dann weiß ich, dass das nicht in P ist. Gut. Woran liegt das? Ja, fangen wir einfach abzuschätzen. So, fangen an mit P. Also, jedes Problem in P lässt sich lösen per Definition in polynomieller Zeit und jedes Polynom wird letztlich irgendwann dominiert von 2 hoch n. Allerdings immer mit womöglich einem konstanten Faktor dazu. Das heißt, P ist enthalten in Time von O von 2 hoch n. Nicht etwa in Time von 2 hoch n. 2 hoch n ist am Anfang ziemlich klein, also 2 hoch 0 zum Beispiel ist 1 und 2 hoch 1 ist auch erst 2. Nicht? Und wenn ich irgendwie etwas habe, das ist irgendwie in 3 Millionen mal n hoch 3 lösbar, ja, dann ist also das bei Inputgröße 1, ist das also in Zeit 3 Millionen lösbar, was also wesentlich größer ist als 2 hoch 1. Nicht? Das muss also dieses O davor schreiben, um wirklich hier diese Inklusion hinzubekommen. Weil hier das O steht, nicht? Deswegen oben nochmal die Variante des Satzes, denn nach dem obigen Satz ist das hier echt enthalten in, naja, was muss ich jetzt finden? Ich muss eine Funktion finden, sodass also 2 hoch n klein o davon ist und dann bekomme ich ein echtes Enthaltensein im Quadrat dieser Funktion. Da sind wir mal großzügig. Wenn ich diese Funktion hier quadriere, dann ist sie sicher klein o von dem Ergebnis. Und dann quadriere ich nochmal, habe also dann meine echte Inklusion. Das heißt, wenn ich hier hoch 4 schreibe, bin ich auf der sicheren Seite. Ja? Also das 2 hoch n ist dann mein f und 2 hoch n Quadrat ist mein g. Gut. Ja, das soll sich hier nicht so überlappen. Also hier. So. Ja. Ja, das sieht jetzt aus wie exponentiell hoch 4, nicht? Das ist ja irgendwie schlecht, aber nach elementaren Rechenregeln über Exponentiation ist das hier gleich 2 hoch 4 mal n. Und das heißt, es ist einfach nur wieder exponentiell, nicht? Exponentiell hoch irgendwas ist immer noch exponentiell. Das heißt, das hier ist enthalten in x'. So, nicht, da haben wir es also stehen. Nicht? Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Inklusionen, eine davon echt, nicht? Also insgesamt echte Inklusion von links nach rechts. Ja. Gut, das war also ein Hierarchiesatz über deterministische Zeit. Jetzt haben wir noch Folgendes. Platzhierarchie. So, jetzt unterstelle ich von meinen Komplexitätsschranken, dass die platzkonstruierbar sind. Das heißt also, dass ich die ausrechnen kann und dabei höchstens so viel Platz brauche, wie die Funktion selber angibt. Und ich mache dieselbe Voraussetzung wie eben, also f wächst echt langsamer als g. So, ich bekomme jetzt einen noch etwas stärkeren Satz, also eine etwas dichter liegende Hierarchie. So, auf der linken Seite meiner Inklusion habe ich das Analogon von eben, nur mit Platz statt Zeit, also Space von O von F von N. Und hier bekomme ich aber eine bessere Abschätzung. Space von O von G von N ohne Quadrieren. Ja. Beweis brauchen wir uns gar nicht lange mit aufhalten. Ja? Wir machen dasselbe wie eben. Also man kann den gesamten Beweis einfach komplett abschreiben. Nicht, bis auf eine Tatsache, man muss also sich überlegen, wie ist das mit der universellen Turing-Maschine, die ich da verwende. Ja, ich muss jetzt also statt einer zeitbeschränkten Turing-Maschine, die also irgendwann, wenn die Uhr abgelaufen ist, einfach abschneidet, ja, muss ich etwas viel Normaleres tun, was wir alle viel besser kennen. Ich muss eine Turing-Maschine bauen, die in begrenztem Platz läuft und sobald die Maschine mehr als diesen Platz verbraucht, eine Out-of-Memory-Exception schmeißt. Ja? Das können wir uns alle gut vorstellen. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier wir haben also hier einen völlig analogen Beweis, der mit einer platzbeschränkten universellen Turing-Maschine funktioniert, die also abbricht, sobald das Programm zu viel Speicher verbraucht. Ja, und warum ist jetzt hier die Schranke rechts besser, obwohl der Beweis analog läuft? Naja. Das liegt daran, dass wenn ich mir so einen Interpreter genau angucke, der Interpreter bei Platz weniger Overhead hat als bei Zeit. Bei Zeit war im Wesentlichen das Problem, dass wir eine unbekannte Anzahl Bänder auf einem Band unterbringen müssen und da also ständig irgendwelche Sachen hin und her kopieren. Das gab uns also diesen quadratischen Overhead bei der Zeit. Beim Platz haben wir kein so ein Problem. Ja, also wenn wir irgendwie vier Bänder haben, wo also auf jedem Band 1000 Bit stehen oder sowas, wenn ich das alles auf ein Band schreibe, gut, dann habe ich eben 4000 Bit auf dem einen Band. Das ist genauso viel wie vorher. Nicht? Das Einzige, was ich an Overhead habe, ist eventuell noch irgendwelche Begrenzungen, die mir also da sagen, wo jetzt welches Band anfängt. Nicht? Das ist alles nicht weiter schlimm. Also ich habe nur linearen Overhead beim Platz. Deswegen hier also eine deutlich dichter liegende Hierarchie beim Platz. Also insbesondere sehe ich, also bei Zeit habe ich im Wesentlichen, ich kann in n Quadrat mehr berechnen als in n und n hoch 4 mehr als in n Quadrat und so weiter. Das verdichtet sich hier dazu, dass ich also praktisch sogar beliebig dicht das liegen habe. Also ich kann in n hoch 1,1 mehr berechnen als in n und ich kann auch in n hoch 2,001 mehr berechnen als in n hoch 2. Ja, so eine beliebig dicht liegende Hierarchie. Gut, ja, Korollar. Also bei unseren Klassen hier haben wir also logarithmischer Platz ist echt enthalten in polynomiellen Platz, polynomieller echt enthalten in exponentiellen und so weiter. So. Ja, jetzt haben wir also uns Zeit angesehen und Platz. Jetzt fehlt noch, wenn wir uns so die Hierarchie angucken, nicht deterministische Zeit im Wesentlichen. Nicht? Naja, und nicht deterministischer Platz, nur es gibt ja nur eine einzige nicht deterministische Platzklasse, das ist NL, weil da oben fallen die ja mit den deterministischen zusammen. So, das heißt also, was uns jetzt bleibt, ist zum Beispiel etwas, was uns sagen würde, dass NP echt enthalten ist in NX-Time oder sowas. Ja, wenn ich jetzt schreiben würde analog, würden Sie mir das glauben? Sie haben also 3 Minuten Zeit, mir das zu glauben. Dazu sollten Sie nochmal auf die Notizen vom letzten Mal gucken, denn Sie haben ja also den Beweis, zu dem das analog sein soll, den haben wir heute gar nicht mehr gesehen, den haben Sie nur in den Notizen vom Ende der letzten Sitzung. Ne? Ja, so, wie ist es? Glauben wir das alle? Also, einfach mal Test. Wer glaubt mir das? Wenn ich das schon so provozierend frage, nicht? Gut, warum glaubt man mir das nicht? Also ich sage nochmal, ich erinnere an die grobe Beweisidee, ja, wir bauen eine Diagonalmaschine, die also immer praktisch durch ein bestimmtes x repräsentierte Turing-Maschine auf x selber loslässt und sofern die in hinreichender Zeit terminiert, dann die Antwort nimmt und diese umdreht. Und dann kommen wir zum Widerspruch. So. Und das will ich jetzt im Nichtdeterministischen machen. Ich glaube, das haben mich neulich sogar mal Leute gefragt, so was Ähnliches. Ja, also im Nichtdeterministischen kann ich das nicht. Ich kann nicht die Antwort einer nichtdeterministischen Maschine einfach umdrehen. Deswegen ist eben NP nicht gleich Co-NP. Das liegt daran, dass in einer nichtdeterministischen Maschine die Antwort abhängt von Existenz eines Pfades. Also eine nichtdeterministische Maschine sagt ja, wenn es eine Sequenz von Auswahlen gibt, die zu einer positiven Antwort führt. Wenn ich das negiere, ja, dann bekomme ich eine völlig andere Maschine, in der plötzlich alle Pfade überprüft werden müssen. Ja? Also eine nichtdeterministische Maschine sagt nein, wenn alle Pfade erfolglos sind. Und das ist also nicht mehr dasselbe Paradigma einfach wie bei einer nichtdeterministischen Maschine. Das ist eben eine dämonisch nichtdeterministische Maschine im Gegensatz zu einer angelisch nichtdeterministischen Maschine. Die arbeitet gegen mich statt für mich. Und wenn ich also eine universelle, also es gibt eine nichtdeterministische universelle Turing-Maschine, ja, die also eben nichtdeterministisch ein nichtdeterministisches Programm ausführt und dabei eben immer dieselben nichtdeterministischen Entscheidungen trifft wie das ursprüngliche Programm auch, nicht? Nur die arbeitet eben genauso. Ja, die ist immer glücklich, wenn ein Pfad existiert und sie überprüft nicht etwa, dass also kein Pfad existiert. Das kann sie nicht machen. So, und trotzdem kann man also diesen Diagonalisierungstrick, obwohl eben man nicht die Ausgabe im Allgemeinen einer Turing-Maschine einfach umdrehen kann, den kann man trotzdem im Nichtdeterministischen nachstellen. Und der Beweis, auf den ich mich schon seit gestern freue, ist also ein echter Kracher. Wenn ich die Antwort umdrehen will, was muss ich dann machen? Ich kann nichts weiter tun, als tatsächlich an bestimmter Stelle mal alle Pfade einer Turing-Maschine durchsuchen. Das Blöde ist bloß, das dauert dann ja exponentiell lange. So, und es gibt eben einen Trick, mit dem man sich das trotzdem erlauben kann. Also, also der Satz von der nicht-deterministischen Zeithierarchie. Also der Satz ist ganz analog. Nicht? Wir haben also zwei zeitkonstruierbare Funktionen, von denen die eine asymptotisch langsamer wächst als die andere. Und dann kann ich also in Zeit O von F von N nicht deterministisch echt weniger berechnen als in Zeit O von G von N Quadrat. Den Beweis führen wir nicht in voller Allgemeinheit in dem Sinne, dass wir uns jetzt spezielle F und G auswählen. Das hat einfach notationelle Vorteile, indem ich mir dann ständig neue Funktionen suchen kann, die zwischen F und G liegen in geeigneter Weise. Man wird den Beweis ansehen, dass man also mit mehr Notation, also sprich mehr Namen für Funktionen, auch im Allgemeinen durchkommt. Also notationshalber nehmen wir folgende Funktionen, f von n gleich n und g von n, irgendwas, was nicht allzu großzügig aussieht, damit man mir glaubt, dass das im Allgemeinen funktioniert, sagen wir n hoch 1,5. So, und die Hauptidee ist jetzt, die Inputs zu unterteilen in einzelne Chunks, die aber rasend schnell wachsen. Und zwar wachsen gemäß folgender Funktion. Ich definiere eine Funktion h, rekursiv. H von 1 setze ich gleich 2. Und rekursiv h von i plus 1 unter der Annahme, dass ich eben h von i schon definiert habe, ja, rasend schnell, sagen wir mal Folgendes. Ich nehme das als 2, also im Wesentlichen nehme ich f, h natürlich. Also ich nehme h von i plus 1 exponentiell groß in h von i. Ja, also ich habe jedes Mal exponentielles Wachstum von i nach i plus 1. Plus noch so ein bisschen Abstand. Also ich nehme h von i sogar noch mal hoch 1,2. 1,2 liegt zwischen 1 und 1,5. Ja. So. Ja, und jetzt definiere ich meine Turing-Maschine d von x dazu. Ach nee, da drüben ist noch eine Tafel frei. Also, ich definiere wieder mein d, die Eingabe nenne ich x. Das ist meine diagonalisierende Maschine, nur die kann eben nicht dauernd diagonalisieren. So, und die tut Folgendes. Also, die akzeptiert eine Sprache, die überhaupt nur aus Strings besteht, die nur Einsen enthalten. Also erstmal guckt die nach, besteht der String, der da eingegeben wird, nur aus Einsen? Wenn nein, sage ich nein. Ja. Ich schreibe mir mal die Zeitanalyse da rechts hin. Gut, was brauche ich an Zeit, um festzustellen, dass ein String nur aus Einsen besteht? Naja, ich tobe einmal durch den String durch und sobald eine 0 kommt, irgendwie sage ich nein. Das ist also hier O von N, nicht? Lineare Zeit. Dann. Also dieses h, ja, das ist dieses rasend schnell wachsende h, das unterteilt mir die natürlichen Zahlen in immer wachsende Intervalle. Und ich gucke jetzt nach, in welchen dieser Intervalle die Länge meines Strings hier liegt. Der ja durch seine Länge jetzt vollständig beschrieben ist, weil ich schon festgestellt habe, dass er nur aus Einsen besteht. Ich frage jetzt nur, wie viele. So, nicht? Das heißt also, irgendwann stelle ich, also ich suche einfach nach diesem i aufwärts, nicht? Und finde dann irgendwann ein i, sodass also die Länge von x oberhalb von hi liegt, aber unterhalb von hi plus 1. So, ich habe keine Lust, das jetzt genau auszuanalysieren. Also die Komplexität davon wird ungefähr n mal log n sein, ja, weil ich so ein bisschen multiplizieren muss immer, sagen wir mal großzügig. Das ist auf jeden Fall in O von n 1 hoch 1,5, kein Problem. So, und jetzt werden zwei Fälle unterschieden. Hier steht ja kleiner gleich. Also es kann sein, dass ich entweder echt drunter bleibe unter dieser oberen Schranke oder dass ich sie gerade treffe, also dass ich gerade eins der HIs erwische mit meiner Länge von x. So, der häufigere Fall ist natürlich der erste. Also in dem Fall, dass ich also mit x echt unterhalb dem HI plus 1 liege, mache ich Folgendes. Jetzt kommt hier so eine Art Diagonalisierung, aber eben in so ein bisschen schräger Form. Also erstmal habe ich natürlich nur Inputs, ich interessiere mich überhaupt nur für Inputs, die nur aus Einsen bestehen. Das heißt also, diagonal würde höchstens heißen, dass das i hier als die Länge des Inputs erscheint. So, jetzt kommt hier der entscheidende Trick. Ja, also ich addiere da nochmal 1. Also ich lasse mi los nicht auf 1 hoch i, sondern auf 1 hoch i plus 1. So, das aus für eine Anzahl Schritte, die quadriert nicht zu schlimm ist, sagen wir, für n hoch 1,1 Schritte so, ich führe das Ding also für n hoch 1,1, also genauer gesagt, nicht Größe von x hoch 1,1 Schritte, nicht? Also n ist gleich Größe von x immer. Mittels was? Naja, ich hab jetzt hier eine nicht deterministische Version meiner universellen Turing-Maschine. Nicht? Die funktioniert genauso wie die deterministische universelle Turing-Maschine, nur muss sie eben in der Lage sein, so ein Truth-Statement zu interpretieren. Naja, das tut sie, indem sie selber, weil sie ja nicht deterministisch ist, da eine nicht deterministische Entscheidung trifft. Also. So, das heißt, dass insbesondere in diesem Schritt wird echt nicht deterministisch gerechnet. Ja, was ist der Zeitbedarf dafür? Der Zeitbedarf ist ja bei der Selbstinterpretation größenordnungsmäßig quadriert. Das heißt, wir haben hier als Zeit O von 1,1 Quadrat, also O von n hoch 1,21, ja? Insbesondere unterhalb von 1,5. So, und jetzt kommt die Alternative. Es könnte sein, dass ich also genau dieses HI plus 1 erwische. Achso, ich muss auch sagen, hier pro forma muss ich sagen, was hier passiert, wenn innerhalb der Zeitschranke das Ding nicht fertig ist. Ja, also. Also ich akzeptiere, also wenn ich hier sage, ich führe das Ding aus, dann sage ich ja damit auch, ich akzeptiere dann, wenn das Ding fertig geworden ist und ja sagt, und wenn es in der Zeit überall schon fertig geworden ist und nein sagt, sage ich nein. Und dann gibt es noch den dritten Fall, dass das Ding in der Zeit noch nicht fertig ist und in dem Fall sage ich ja. Der Fall ist allerdings relativ egal. So, jetzt also der letzte Fall, wenn also x, Länge von x gerade gleich hi plus 1 ist. Ja. Und das ist der Fall, wo wir jetzt doch plötzlich exponentielle Suche anwerfen. Also hier machen wir jetzt nicht mehr nicht deterministische Simulation einer nicht deterministischen Turing-Maschine, sondern jetzt gehen wir mit den deterministischen Methoden an eine nicht deterministische Maschine ran und machen da vollständige Pfadsuche. Hier wohlgemerkt haben wir ja nicht diagonalisiert. Hier drehen wir das Ergebnis von MI nicht um. Wir führen das nicht deterministisch aus, das können wir. Wir können nur nicht das Ergebnis umdrehen. Und jetzt hier in diesem Sonderfall machen wir also vollständige Pfadsuche, die uns dann eben in die Lage versetzt, das Ergebnis doch umzudrehen. Also. So, und zwar lasse ich los mi jetzt auf hi plus 1, also auf das untere Ende dieses Intervalls hier. Ja, ich habe ein Intervall von hi bis h von i plus 1, jetzt nämlich habe ich hier wohl gemerkt, dieses plus 1 steht außerhalb der Klammer, das ist kein Schreibfehler. Ja, das heißt, dieses hi plus 1, das ist hier die erste Zahl in diesem Intervall da oben. So, auf diese Zahl lasse ich mi los und ich akzeptiere genau dann, wenn mi nicht akzeptiert. Und zwar mit Zeitschranke. So, die Zeitschranke ist wieder hoch dieses 1,1 und dann die Länge dieses Inputs hier. So, genau dann, wenn das also nicht akzeptiert. So. Ja, jetzt müssen wir nochmal wischen. Hier. So, unterbrechen Sie, wenn was nicht klar ist. Ich werde nämlich schon wieder viel zu schnell fertig, stelle ich fest. Also, da haben wir unsere Turing-Maschine. Einfach irgendwie hinprogrammiert. Nicht? Das, so wie beim letzten Mal auch. Nicht? Also, die verhält sich also auf dem Anfangsstück dieses Intervalls, nicht? Verhält die sich wie jeweils, ja, also wie eine diagonalisierte Maschine ohne Umdrehen. Nicht? Und am Ende des Intervalls dreht sie doch um. So, ja, jetzt also hier, nicht? Um festzustellen, dass das hier nicht akzeptiert, ja, per nicht? Das machen wir per vollständiger Pfadsuche. So, und das klingt natürlich gefährlich, nicht? Also vollständige Pfadsuche in irgendwie so einem Riesending, das dauert ja exponentiell lange. Aber jetzt kommt uns zur Hilfe, dass dieses h so schnell wächst. Wir rechnen mal aus, was ist der Zeitverbrauch für Schritt 2? Nicht alle anderen Schritte waren ja okay, nicht? Also bis zu O von 1,5 darf ich verbrauchen, nicht? Die Abschätzungen stehen von da schon da, nicht? Das ist also alles kein Problem. Ja. Also, ich mache H von I plus 1 hoch 1,1 Schritte. Und ich muss jetzt alle Verzweigungen dieser Maschine durchsuchen. Gut, wie viele Verzweigungen kann die machen? Naja, im schlimmsten Fall macht die in jedem Schritt eine Verzweigung. Das heißt, naja, ich muss im Wesentlichen also jeden Pfad dieses Baumes absuchen. Wie viele Pfade gibt es schlimmstenfalls? Also Anzahl Schritte hoch 2. Weil ich in jedem Schritt schlimmstenfalls eine nicht deterministische Auswahl haben kann. Das heißt, die Zeit ist O von 2 hoch Anzahl Schritte. So, Anzahl Schritte ist F von I plus 1 hoch 1,1, also 2 hoch das Ding.
Wieso jetzt wieder F?
Ja, weil das irgendwann mal F hieß und ich es in H umbenannt habe, weil ich das unglücklich fand. Also F ist immer H. So. Und wenn wir jetzt hier oben hingucken, ja, h von i plus 1 ist auch h hoch h von i hoch irgendwas. Ja. Das heißt, es ist sicher günstig, hier mal abzuschätzen mit hoch 1,2. Nicht, das ist ganz sicher richtig. 1,2 ist ein größerer Exponent als 1,1. Dieses plus 1 fällt da nicht ins Gewicht. Nicht, das heißt, das hier wächst asymptotisch sogar echt schneller als das da, nicht, durch die Erhöhung des Exponenten auf 1,2. Gut, aha, jetzt erkenne ich das aber wieder. Nicht, 2 hoch h von i hoch 1,2 ist genau dieser Ausdruck hier. So, das heißt, das ist also gleich O von H von I plus 1. Ja, und H von I plus 1 ist genau die Länge von unserem x. Ist also gleich O von n. Also mit anderen Worten, dadurch, dass dieses h so rasend schnell wächst, ja, haben wir an dieser Stelle, obwohl wir plötzlich exponentiell lange dauernde Pfadsuche machen, hier lineare Laufzeit für diesen Schritt. Das heißt also, dieses Problem a von d definiert halt gerade als die Akzeptanzmenge von d, also die Menge derjenigen Inputs, auf die d ja sagt, die ist in n-time von n hoch 1,5. Indem wir einfach all diese Schritte angucken, nicht? Kein Schritt braucht schlimmer als 1,5, da ist noch fast der erste Schritt, wo wir dieses i suchen, der schlimmste, allerdings auch nur deswegen, weil wir da so großzügig abgeschätzt haben. So, jetzt kommt dummerweise eine Korrektur, mir fällt gerade auf, dass ich hier was falsch abgeschrieben habe. Man sieht, dass das Ganze darauf beruht, dass man Funktionen sehr schnell wachsen lässt. Das heißt, hier muss man aufpassen. Hier braucht man f von n plus 1 darf nicht zu schnell wachsen. Nicht? Man sieht, dass man mit sowas aufpassen muss. Also einmal Argument plus 1 nehmen kann, also eine Funktion ganz schön vergrößern. So. Ja, gut, aber damit haben wir jetzt ja noch keinen so unmittelbar dastehenden Widerspruch. Ja, wir haben ja gerade nicht diagonalisiert, also nicht mal das hier ist so eine richtige Diagonalisierung. Ja, okay, wir drehen die Antwort um, aber ja nur auf was völlig anderes als hier den Index meiner Turing-Maschine. So, müssen wir also mal sehen, was da passiert. Also, wir haben jetzt gezeigt, wir haben ein Problem auf der rechten Seite, wir müssen zeigen, es ist nicht auf der linken, das heißt, wir müssen zeigen, das ist nicht in linearer Zeit lösbar. Das heißt, wir machen folgende Annahme mit dem Ziel, sie zum Widerspruch zu führen. Wir hätten eine Turing-Maschine, eine nicht deterministische Turing-Maschine, die in linearer Zeit, also Zeit c mal n für eine geeignete Konstante c, läuft, die a d entscheidet. Dieses Problem, von dem wir gesehen haben, wir können es in o von n hoch 1,5 entscheiden. So, jetzt kommt ein Schritt, der ist so ähnlich wie in unserer Variante deterministischen Zeithierarchie. Wir müssen jetzt einen Index wählen, der groß genug ist, damit wirklich unsere Asymptotik zuschlägt. Das heißt, wir wählen i mit erstens i kodiert m, also m i ist gleich m. Und zweitens, für alle hinreichend großen, n ist schlecht, k, für alle hinreichend großen k, mit anderen Worten alle k zum Beispiel, die mindestens so groß sind wie hi, also astronomisch groß, gilt c mal n ist kleiner gleich n hoch 1,1. C mal K ist kleiner gleich K hoch 1,1. Gut, nicht? Wir finden auf jeden Fall so ein I. Wir müssen das eben nur groß genug machen. Wir wissen, wir können eben aufgrund unserer Annahmen über Repräsentation von Turing-Maschinen beliebig großes I finden, das M repräsentiert. Und wenn wir das groß genug machen, dann wird insbesondere das H von I erst recht groß. Und für große Zahlen gilt das hier. Nicht? Also weil ja eben hier ich einen höheren Exponenten habe, 1,1 als da links, irgendwann habe ich dieses C geschlagen, egal wie groß es ist. So. So, ja, damit gilt Folgendes. Ja, wie verhält sich jetzt d hinsichtlich seines Ein-Ausgabe-Verhaltens im Vergleich zu m oder beziehungsweise mi? Naja, wir setzen ja voraus, dass mi ad entscheidet, das heißt, wir setzen voraus, MI und AD verhalten sich gleich. Andererseits haben wir folgendes Verhalten von D. Also, was macht D? Wir sind in, weil wir diese Abschätzung hier haben, ja, weil also die Laufzeit von MI, C mal K, weil die unterhalb unserer Zeitschranke K hoch 1,1 bleibt, die wir hier in der Simulation verwenden, terminiert das hier immer. So, das heißt, hier kommt tatsächlich in dem Schritt immer raus die tatsächliche Antwort von MI losgelassen auf 1 hoch I plus 1. Also d hoch d von 1 hoch n ist gleich mi von 1 hoch n plus 1. Gut, für einen bestimmten Bereich von n's, und zwar für den Bereich, der für diesen ersten Fall dazu trifft, das heißt also, wenn n echt zwischen h von i und h von i plus 1 liegt. So, und ansonsten sind wir im zweiten Fall, nicht? Also wenn wir genau bei h von i plus 1 sind, dann schlägt die Diagonalisierung zu, das heißt, da ist die Ausgabe von d gerade verschieden von der von dem Ding hier, also mi losgelassen auf 1 hoch hi plus 1. So. Andererseits so, also dieses Ding, das nennen wir mal Stern. Das hier nennen wir Doppelstern. Nicht? Andererseits berechnen ja angeblich ja D und MI das gleiche Problem, also verhalten sich insbesondere gleich auf allen Strings 1 hoch n, für beliebige n. Nicht? Das steht hier, nicht? Also M entscheidet AD und MI ist gleich n. So, damit können wir folgendes Diagramm von Gleichheiten malen. Fangen an mit dem linken Ende unseres Intervalls. Das Intervall geht von oberhalb von hi bis einschließlich hi plus 1. So, wenn wir am linken Ende anfangen, hi plus 1, erste Zahl, die größer ist als hi. Gut, dann ist das gleich d von 1 hoch hi plus 1, nennen wir diese Gleichung hier mal plus. Dann ist das hier nach plus. So, nun schlägt aber das hier zu, nicht? Das ist auch gleich mi losgelassen auf 1 hoch hi plus 2, also hier eine 1 mehr, wegen Stern. Nicht? Das ist eben der Trick 17, den wir hier verwendet haben in diesem ersten Fall. Wir lassen mi nicht, wie man denken sollte, auf 1 hoch i los, sondern auf 1 hoch i plus 1. Ja, gut, das Spiel können wir weitertreiben, nicht? Also hier, das ist wiederum nach plus gleich d von 1 hoch hi plus 2. Nicht? Weil mi und d das gleiche Problem lösen. Ja, und so weiter. Ja. Ich kann mir jetzt wieder einen hochtreiben. Irgendwann landen wir hier rechts bei mi von h von i plus 1, nicht, kommend von d angewendet auf 1 hoch h i plus 1 minus 1, also das letzte Ende dieses Intervalls, was gerade noch unterhalb von h i plus 1 liegt. Nicht? So, nicht, das ist also gleich diesem hier. Ja, nicht, also wie gesagt, nach Stern, auch hier nach Stern. So, dann stelle ich noch ein letztes Mal Plus zu. Das ist also gleich d von 1 hoch h von i plus 1. So. Okay, so, und jetzt, ja, jetzt hätte ich gerne bunte Kreide, ist wieder nicht. Jetzt sehen wir dieses Ding hier. Das muss dann ja gleich dem Anfang sein. Ne? Also d von 1 hoch hi plus 1 muss sein gleich mi von 1 hoch hi plus 1. Das ist aber verschieden nach Doppelstern. Nicht? Das heißt also, wir haben hier die ganze Zeit klammheimlich diese Diagonalisierung hier vorbereitet, ja, indem wir hier dieses i plus 1 eingeschoben haben. Ja, und uff, damit ist also der Beweis an dieser Stelle beendet. Noch zu ernten ein Korollar. Nicht? Muss man dafür echt nochmal wischen? Ja, muss man wohl. Da oben. Also eine Konsequenz daraus, bewiesen genau analog zu allen anderen Aussagen dieser Art, wäre also NP ist echt enthalten in NX Time. Gut, ja, das wäre also für heute bis auf Vorankündigung des nächsten Mals alles. Gibt es Fragen hierzu? Ja. Das verstehe ich gerade akustisch nicht. Einmal. Ja, damit das überhaupt ein Satz ist, nicht, habe ich das ungleich vergessen. Moment, ja. So, und ja, hier übrigens haben wir ja viel schärfere Sachen gezeigt, als ich hier angekündigt hatte. Nicht? Wir haben gezeigt, dass also Zeit von O von N in Wirklichkeit sogar enthalten ist in Zeit von N hoch 1,5. Nicht? Das heißt, es ist 1,5, N hoch 1,5 hat hier die Rolle von dem Gn-Quadrat gespielt. Weitere Fragen? Das haben Sie alles einfach so, wow. Okay, ja, also, wie gesagt, das wäre es für heute. Nächstes Mal machen wir etwas, was sich eben jetzt nicht mehr anzufangen lohnt. Das ist der Satz von Lardner. Und zwar besagt der, es gibt Dinge echt, also echt zwischen P und NP-Vollständigkeit. Na gut, kann man sagen, nicht? Also wir wissen ja gar nicht, ob es das vielleicht gar nicht gibt. Vielleicht ist ja P gleich, gleich NP, dann ist also jedes NP-vollständige Problem, insbesondere in P. Gut, nicht? Das heißt, der Satz nimmt also an, dass also P und NP schon verschieden sind und zeigt dann unter der Voraussetzung, dass es also Probleme gibt, die weder in P liegen noch NP-vollständig sind. Auch das ein aus der täglichen Erfahrung eher erstaunlicher Satz. Und zwar deswegen, weil man praktisch keine Probleme kennt, für die man da als Kandidaten sieht. Also jedes Problem, was man so in der Hand hat, ist entweder bekanntermaßen in P oder bekanntermaßen NP vollständig, gut, bis auf Probleme, über die man gar nichts weiß. Es gibt ein einziges Problem, was man da als Kandidaten im Verdacht hat, das ist Graphisomorphie. Wissen tut man es natürlich nicht, denn wenn man es wüsste, dass es ein Problem gibt, das NP vollständig ist, dass das weder NP vollständig ist, aber dafür in NP und aber nicht in P liegt, dann hätte man ja gezeigt, dass P ungleich NP ist. Gut, das also dann nächstes Mal.